alles nur eine Schnapsidee oder eine ernsthafte Idee mit Zukunft? Und genau darüber, über diese Frage und die möglichen Antworten spreche ich mit jemandem, der die amerikanische Parteienlandschaft mehr als nur kennt, sondern eine Zeit lang sogar Teil von ihr war. Julius van der Laal, Politik- und Strategieberater und ehemaliger Mitarbeiter im Wahlkampf von Barack Obama. Hallo Julius, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Schön, dich zu sehen und niemand, der demnächst eine dritte Partei gründen wird. Insofern, ich bleibe hier der Unionsstiftung treu und reden dir über die amerikanische Politik sprechen.
Sehr gut. Ja, Julius, du hast in den letzten Tagen schon für das Handelsblatt, die FAZ und viele andere Elon Musk und seine Idee einer neuen Partei erklärt. Deshalb fangen wir heute mal ein bisschen anders an.
Denn hervorragend.
Ich hab's gerade gesagt, du warst drin im Parteiensystem. Ja. Du hast das amerikanische Parteiensystem von innen heraus kennengelernt, warst selbst Teil einer Wahlkampfkampagne. Du hast mittlerweile auch mehrere Parteikongresse besucht von beiden großen Parteien und weißt vor allem eins, das du uns ganz zu Beginn am besten erklären kannst. Was heißt denn eigentlich Partei in den USA? Und dann direkt anschließend auch die zweite Frage, wo ist denn der Unterschied zu Deutschland?
Großartig. Danke, dass du so anders einsteigst als alle anderen, ohne dass ich jetzt hier die anderen dissen möchte. Aber da merkt man einfach sofort hier, man ist mit einem Kenner unterwegs. Was ist das Besondere an Parteien? Was ist die Aufgabe von Parteien? Ich würde argumentieren, dass die Aufgabe einer Partei ist es, Macht zu organisieren. Das ist schlussendlich der Selbstzweck von Parteien. Andernfalls bräuchten wir sie eigentlich nicht. Macht zu organisieren und natürlich auch Kandidatinnen und Kandidaten die notwendige Infrastruktur zu geben, die Bündnisse zu schmieden, um dann eben auch den Weg ins Weiße Haus, zumindest in den USA, dann eben auch zu bahnen. Das ist eine. Wie unterscheidet sich das Ganze von uns in Deutschland? Offensichtlich, die Amerikaner haben wahrscheinlich das stabilste Zwei-Parteien-System, das wir überhaupt kennen. In Deutschland haben wir immer wieder Parteigründungen, ne? Und die AfD kommt dazu, die Grünen kommen dazu, jetzt schon ein paar Jahre her. Aber wir sehen Bündnis Sarah Wagenknecht, die plötzlich reinkommen. In Österreich sehen wir die Liste Sebastian Kurz. Also es gibt immer wieder was Neues, was natürlich so in den USA nicht stattfindet. Auch da können wir darüber später sprechen, was es für Versuche immer wieder gab und auch wie erfolgsversprechend das Unterfangen von Elon Musk jetzt ist. Aber das Spannende finde ich, zumindest wenn ich mir die Demokratische Partei anschaue und auch die Republikanische Partei, wie groß dieses Zelt ist, darüber sprechen wir immer, the big tent. Ne? Alle können sich unter diesem einen Zelt dann eben auch vereinen. Und das, glaube ich, wenn du dir das Parteienspektrum in Deutschland anschaust und es versuchst, mit dem in den USA zu vergleichen, dann, glaube ich, könnte man argumentieren, dass die Demokratische Partei quasi alles abdeckt, von der CDU bis zur Linkspartei.
Okay.
Was meine ich damit?
Breites Spektrum.
Extrem breites Spektrum. Das heißt, die nennen sich die Demokratische Partei, aber eigentlich, wenn du dir Alexandria Ocasio-Cortez anschaust oder du guckst dir Bernie Sanders an oder Mamdani in New York jetzt, der die Vorwahl gewonnen hat in New York, Soran Mamdani anschaust, dann ist es natürlich das weite Linksaußen. Dann hast du aber eben natürlich nach wie vor auch noch Barack Obama, der, wie ich argumentieren würde, rechts von Angela Merkel war in vielerlei Hinsicht und der wahrscheinlich mit Friedrich Merz auf einer Linie wäre. Ne? Dementsprechend, ich glaube, das ist so mehr oder weniger das Spektrum, das die Demokratische Partei abbildet. Der Unterschied eben zwischen uns und den Amerikanern ist, dass wir natürlich hier den Vorwahlkampf haben und diese Ideen sich im Vorwahlkampf eben sortieren, dann die Partei abstimmt und sich dann eben auch für eine Richtung in Form eines Kandidaten oder Kandidatin dann eben auch entscheidet. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen den USA und dem Parteiensystem und unser.
Und jetzt kommt ja das große Neue. Jetzt will Elon Musk eine neue und viele sagen eine dritte Partei gründen. Ja, aber es gibt doch tatsächlich auch schon andere Parteien als die Republikaner und die Demokraten. Klar, wir sprechen von einem Zwei-Parteien-System, du hast das auch gerade genannt. Und die Republikaner und Demokraten, das sind die beiden Großen. Aber es gibt zum Beispiel auch eine grüne Partei in den USA. Es gibt die Reform Party oder die Libertarian Party. Warum zählen diese kleinen Parteien eigentlich nicht?
Weil sie eigentlich keine Rolle spielen, wenn es um die Macht geht. Das Einzige, wo sie eigentlich wirklich in der Machtarithmetik reinkrätschen, ist, dass sie die sogenannte Spoiler Party sind. Also im Endeffekt das Ganze eben für einen der beiden Kandidaten von den großen Parteien eben auch vernichten, die Chancen zumindest. Und da gibt es natürlich Beispiele. Du hast die Green Party angesprochen. Da könnte man jetzt natürlich Jill Stein ins Feld führen, die Kandidatin, die 2016 eben auch kandidiert hat. Und so wie viele im Clinton-Lager argumentieren würden, Hillary Clinton einige der Stimmen eben auch entzogen hat und ihr damit auch die Tür zum Weißen Haus zugeschlagen hat. Dasselbe gilt auch 2000 Ralph Nader ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Diejenigen, die der amerikanischen Politik schon länger folgen, erinnern sich an den Wahlkampf damals Al Gore gegen George W. Bush. Ne? 2000 hart umkämpft, alles schaut runter auf Florida, wo es natürlich die Neuauszählungen gibt und dann schlussendlich auch der Supreme Court entscheidet. Damals waren es 538 Stimmen, 538 Stimmen, die dann eben über diesen Bundesstaat entschieden haben. Und dort gab es eben auch diesen Drittparteikandidaten Ralph Nader, der wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ist es im Endeffekt bewiesen, die Stimmen eben auch von Al Gore abgezogen hat. Und wenn der nicht kandidiert hätte, dann wäre eben 2001 Al Gore eingeschworen worden. Wir wären möglicherweise niemals in den Irak reingegangen. Na, die Weltgeschichte hätte sich wahrscheinlich eben auch anders formiert. Dementsprechend, der Spoiler-Kandidat Ralph Nader ist durchaus ein Faktor.
Okay, jetzt könnte man aber natürlich sagen, sorry, aber das ist Demokratie, das ist doch völlig legitim. Also wie wird denn in den USA auf diese Drittparteien denn geguckt? Also du sagst, die werden Spoiler-Partys genannt und man guckt so ein bisschen abfällig auf die. Das ist meines Erachtens nach eher so die Perspektive der Politiker, die natürlich um jede Stimme kämpfen. Wie sehen das denn umgekehrt die Wähler? Wie blicken die denn auf diese Drittparteien?
Ja, du bist natürlich hier unser Philosopher King, im platonischen Gedanken, der natürlich auf die Demokratie hier von oben drauf schaut. Ich bin der Operative, der überlegt, wie können wir die Macht organisieren. Insofern sind sie natürlich der Spoiler und du hast natürlich riesen Angst davor. Trump im Übrigen hatte auch 2024 Sorge dafür, dass RFK Jr., ne, jetzt der Gesundheitsminister, seine eigene Partei gründet und ihn natürlich auch dort die Wähler entzieht und so er somit die Wahl auch verlieren könnte. Dementsprechend, ich finde natürlich absolut richtig, was du sagst. Natürlich hat jeder erstmal, der die notwendigen Requirements, die notwendigen Schritte eben auch geht, um eine Partei zu gründen, die Stimmen eben auch organisiert. Das ist Teil des demokratischen Prozesses und natürlich ist es absolut legitim. Man kann natürlich aber schon auch argumentieren und sagen, naja, die Grünen-Partei steht wahrscheinlich den Demokraten signifikant näher. Und jetzt musst du dir schon auch überlegen, wenn du weißt, dass du absolut keine einzige Chance hast, auch nur ansatzweise, um die Präsidentschaft mitzuspielen, willst du dann quasi derjenige sein, der im Endeffekt Steigbügelhalter ist für eben die Opposition. Und so war es ja auch zum Beispiel, wenn du dir den Wahlkampf 1992 anschaust. Mhm. Ross Perot damals von der Reform Party. Ein Milliardär aus Texas, der auch sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir gründen jetzt eben auch die dritte Partei. Er zieht ins Rennen. Und damals war es natürlich der Wahlkampf zwischen Bill Clinton und George H. Bush, also Bush Senior. Und Ross Perot zieht deutlich mehr Republikaner, als er Demokraten zieht. Bekommt sogar 19% der Stimmen, was natürlich gigantisch ist. Also bundesweit 19% der Stimmen. Und jetzt ist natürlich die essentielle Frage, wie sieht es im amerikanischen Wahlsystem aus? Es ist natürlich nicht so wie in Deutschland, dass du damit natürlich auch eine Reihe von Sitzen bekommen würdest, sondern er hat genau null Electoral Votes bekommen.
Ja, winner takes it all.
The winner takes it all, wie du sagst. Du brauchst halt 50%+1%, um einen Bundesstaat die Wahlmänner oder Wahlleute zu bekommen. Und damit zeigt sich natürlich auch, wie das System gestrickt wurde, eben auch genau nach Ross Perot, dass man gesagt hat, dieses Unterfangen wollen wir auf jeden Fall stoppen. Und da merkst du dann plötzlich auch, wie Demokraten und Republikaner sich plötzlich sehr, sehr einig sind und versuchen, alle anderen draußen zu halten.
Jetzt will ja trotzdem jemand es wieder versuchen.
Ja.
Also zum einen diese Parteien, Reformparty und sowas, die gibt's ja auch tatsächlich alle noch. Ja. Und Elon Musk will jetzt eine neue Partei gründen. Was kann er denn anderes bieten als die bisherigen Versuche, dieses Zwei-Parteien-System zu durchbrechen? Du sagst, der Perot hat es geschafft, immerhin 19% zu bekommen. Mhm. Was macht Musk anders? Was will er anders machen?
Ich glaube, du kannst einmal auf die Stimmung im Land schauen und dann natürlich auch auf das, was Elon Musk mitbringt. Schauen wir zuerst auf die Stimmung im Land. Es gibt eine Umfrage von Gallup, die sagt, dass 57% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, zwei Parteien reichen uns nicht. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was uns dort angeboten wird. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn du dir auch die Umfragen vom Kongress anschaust, die sind in den Teens, also 14-15% Zuspruch für Kongressabgeordnete. Und dennoch werden mehr als 90% der Kongressabgeordneten jedes Mal wieder gewählt. Das ist natürlich aufgrund von Redistricting und Gerrymandering der Fall. Das heißt, du hast eigentlich eigentlich überhaupt keine Chance, die Leute rauszuwählen, wenn sie einmal auch drin sind. Und das führt natürlich zu einer immensen Frustration. Und gerade auch, wenn du dir Joe Biden oder auch Kamala Harris gegen Donald Trump anschaust, die Leute waren eigentlich unzufrieden. Und wie oft hören wir das in den USA, dass die Leute sagen, naja gut, ich wähle das kleinere Übel. Ja. Nochmal, das gilt nicht für alle, aber dennoch für viele. Und da ist natürlich schon auch ein Durst dann eben nach einer neuen Möglichkeit da. Das ist erstmal die Projektionsfläche, die Elon Musk auch ein Stück weit ausfüllen kann. Wir können gleich auch noch über die persönlichen Beliebtheitswerte von Elon Musk sprechen. Auch das wird ja glücklicherweise gemessen in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist aber der zweite Teil und das ist das, was bringt Elon Musk mit? Und da muss man natürlich schon sagen, als reichster Mann der Welt, erstmal Geld, und zwar viel Geld. Das eine ist natürlich jetzt wie Jill Stein oder Ralph Nader reinzukommen und ein paar Millionen eben auch in so einen Wahlkampf investieren zu können. Aber die Vorstellung, plötzlich 30, 50, 70 Milliarden in einen Wahlkampf reinkippen zu können und dort wirklich auch ein bundesweites Branding, Imaging, natürlich auch eine Infrastruktur aufzubauen, das ist, glaube ich, was wir so noch nie gesehen haben. Und es ist ja nicht nur das. Der zweite Aspekt ist natürlich auch noch, du hast angesprochen, Twitter oder X mit reinzubringen und eine eigene Kommunikationsplattform zu haben, die ganzen Daten, die dahinter stecken, auch noch zu haben. Das ist eine Infrastruktur, die so auch noch niemand mitbekommen hat. Und das dritte ist natürlich auch die eigene Geschichte, die er erzählen kann. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist das Negative? Naja, das eine ist natürlich, es gibt erstmal keinen Kandidaten, weil Elon Musk natürlich auch nicht für die Präsidentschaft kandidieren kann, angesichts dessen, dass er natürlich in Südafrika geboren ist. Das heißt, das ist wiederum eine Herausforderung. Also siehst du, es ist nicht clean cut, es gibt keinen klaren Pfad, aber es ist auf jeden Fall ein hochgradig spannendes Unterfangen.
Absolut. Und was man sich dann fragt, und viele nehmen das ja auch tatsächlich ernst, auch Donald Trump, auch wenn er es nicht zugeben würde und das als lächerlich abtut, ich glaube, es wird doch durchaus ernst genommen, so wie ja, wie du gesagt hast, auch Robert Kennedy ernst genommen hat. Ja. Die Frage ist aber, wenn wir nochmal auf Drittparteien schauen, und du hattest ja gesagt, die Reform Party, das war in Texas, die haben vor allen Dingen Republikaner angesprochen, die Green Party, die sind eher im linken politischen Spektrum, die sprechen dann wahrscheinlich eher typische demokratische Wähler an. Ja. Wen will Elon Musk ansprechen, ist die entscheidende Frage. Also zum einen auf der politischen Seite, also von denen, die jetzt schon Politik machen, gibt es da welche, die er direkt ansprechen will, die vielleicht unzufrieden mit der eigenen Partei sind? Und auf der anderen Seite die Wählerseite. Also wo würde sich diese America Party wahrscheinlich einordnen im großen politischen Spektrum?
Ja, er wird natürlich jetzt sagen, und so hat er es auch formuliert, dass er im Endeffekt die Common Sense Amerikanerinnen und Amerikaner ansprechen will.
Wer ist das nicht?
Der Bingo, ne? Und nochmal, erstmal von der Strategie her, glaube ich, ist es auch die richtige, nicht zu spitz reinzugehen und zu sagen, ich gehe hier monothematisch rein, sondern quasi die Projektionsfläche erstmal aufzuspannen und zu sagen, wir sind die Alternative, ne? Gute alte Kampagnenstrategie lautet natürlich immer, löse niemals das Problem, das keiner hat, sondern im Umkehrschluss verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und insofern ist, glaube ich, zumindest ein signifikanter Teil der Kampagne erstmal zu sagen, schau dir unser System an, es ist komplett kaputt. Egal, ob du zu den Demokraten schaust oder zu den Republikanern schaust, nochmal, das ist nicht unbedingt meine Meinung, sondern ich versuche nur Elon Musk hier zu channeln. Ich würde natürlich sagen, die Staatsschulden explodieren unter den Demokraten und jetzt auch unter Donald Trump. Der hat gesagt, er wird unser Defizit in den Griff bekommen, er wird Common Sense machen, er wird mit Doge im Endeffekt den ganzen Waste rausschneiden. Jetzt sehen wir, unter Trump ist natürlich auch wieder der Swamp, wo er eben auch seine Leute bedient, Spitzensteuersätze, die eben auch gekürzt werden. Ne? Insofern, das sind alles nicht die Wahlkampfversprechen, mit denen Trump angetreten ist. Wir brauchen jetzt jemanden, der wirklich wieder für Amerika und auch für die nächsten Generationen kandidiert. So, das wäre, glaube ich, erstmal der Pitch von Elon Musk. Aber das eine ist ja, wie gesagt, eine Plattform zu entwickeln. Reicht es wirklich für ein nationales 50-Bundesstaaten-Unterfangen oder ist vielleicht die bessere Strategie, einfach nur zu sagen, ich versuche ein paar Senatssitze strittig zu machen, ein paar Sitze im Repräsentantenhaus, um sie eben auch politische Macht aufzubauen und den Republikanern sowie auch den Demokraten was entgegensetzen zu können. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt, um so eben auch ein Zünglein an der Waage sein zu können, wenn es darum geht, was dann eben auch durch den Kongress und durch den Senat dann eben auch durchkommt.
Jetzt ist ja die nächste Frage, und du hast das ja im Prinzip jetzt auch angesprochen, die Frage, wo gehe ich überall rein? Gehe ich in alle Staaten oder nur in ein paar Ausgewählte? Ja. Und Musk will ja so viele Menschen wie möglich über so viele Staaten hinweg mobilisieren, wie nur geht. Jetzt ist die Frage aber, interessiert denn die Menschen in Michigan, in North Dakota oder in Alabama die Staatsverschuldung so sehr, dass sie dann für einen Tech-Milliardär auch Wahlkampf machen würden? Also gar nicht mal, ob sie ihn wählen, sondern ob sie ihm und seiner Partei auch helfen würden oder sagen die, naja, okay, dann soll der mal im Silicon Valley irgendwas machen, das ist schön, aber wir in Alabama, wir haben ganz andere Probleme und der weiß ja nicht mal, was bei uns abgeht. Warum sollen wir für den überhaupt Wahlkampf machen?
Ja, also nochmal, ich glaube, die Variante, und ich finde deine Frage absolut berechtigt, erstmal, glaube ich, kommt es natürlich aus dieser tiefen Frustration über den Status quo. Ja. Wenn du dir anschaust, die Zahlen immer noch sind 54% der Amerikaner auf der Auffassung, dass das Land auf dem falschen Kurs ist. Viele Leute sind auch unzufrieden mit Trump, also seine Negative Approvals, die Unzufriedenheitswerte sind bei 55%, wie gesagt, bei den Demokraten noch viel katastrophaler. Dementsprechend ist es möglicherweise eben die Hoffnung, dass die Leute dann rüberkommen. Aber es reicht halt eben nicht nur gegen etwas zu sein. Du musst auch für etwas zu sein, genauso wie du sagst, in Alabama. Was kann mir Elon Musk jetzt eben auch bringen? Möglicherweise Jobs und Automation. Aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Rezept, wie man eben auch in Alabama dann auch anknüpfen kann. Insofern, den Punkt sehe ich in der Tat noch nicht gelöst. Das andere, was natürlich Elon Musk lösen muss, ist, wenn du schon über die 50 Bundesstaaten sprichst, er muss ja auch überhaupt erstmal in diesen ganzen 50 Bundesstaaten auf den Stimmzettel draufkommen. Und auch das ist teilweise ein relativ einfaches, teilweise ein echt schwieriges Unterfangen. Weil ich weiß, dass ich mit dir abnerden kann, habe ich mir das einmal angeschaut, ne? Und das ist das Herrliche hier. So, in Pennsylvania ist es relativ leicht. Du brauchst 2000 Unterschriften, okay. Du musst irgendwie $3000 bezahlen. Das sollte Elon Musk hinbekommen.
Das kriegt er aus der Portokasse hin.
Das kriegt er hin, ne? So. Dann wird es aber schon interessanter in Georgia. In Georgia sagt das Wahlrecht oder sieht das Wahlrecht vor, dass wenn du dort eben auch auf den Stimmzettel als Kandidat kommen musst, dort gibt es etwa 3,7 Millionen eligible voters, also wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Und du brauchst 20.000 Unterschriften, Petitionsunterschriften, dass du jetzt eben auch gewählt werden sollst oder zumindest wählbar sein sollst. Das einzige Problem ist nicht nur 20.000 in ganz Georgia, sondern 20.000 in den 14 Districts. Das heißt, du musst 20.000 Unterschriften in 14 unterschiedlichen Districts nur in Georgia finden.
Also das kann man natürlich jeweils für jeden District 20.000 oder insgesamt genau. Und aus diesen 14?
Jedem. 20.000 in jedem der 14 Districts,
also genau. Also 20.000 mal 14.
Bingo, ne? You do the math. Ja. Aber auch das kann man natürlich noch organisieren, indem man sagt, ne, wir bezahlen jetzt eine Reihe von Leuten, die von Haustür zu Haustür gehen, dort klopfen. Ne? Das scheitert auch nicht am Geld. Aber da kommen wir natürlich schon hin, dass du sagst, jetzt brauche ich auch eine positive Botschaft. Ne? Weil im Moment, Elon Musk, die Zuspruchswerte sind bei Mitte 30. Also die Leute sind nicht unbedingt überzeugt von Elon Musk. Kam jetzt gerade erst eine YouGov-Umfrage raus, die gesagt haben, im Endeffekt ist sein persönlicher Zuspruch in den letzten Monaten, seitdem er eben auch am 20. Januar ins Amt in Doge gekommen ist, rapide gefallen und jetzt nochmal gefallen, als er eben auch die eigene neue Parteigründung ausgerufen hat. Das heißt, einfach nur für Elon Musk sein, auch das sehe ich, wie gesagt, nach wie vor schwierig. Und gerade in so einem Bundesstaat wie in Georgia, diese Unterschriften musst du auch erstmal bekommen.
Ja, und das ist ja dann eine Frage am Ende auch der Zeit. Also wie schnell kriegt er das auch hin? Und ich habe in einem Artikel gelesen, da wurde gesagt, ja, Musk wird wahrscheinlich 10 Jahre und ungefähr 1 Milliarde US-Dollar benötigen, um sich überhaupt erstmal zu etablieren. Das ist die Frage. Du kennst Musk aus der Ferne, ich kenne Musk aus der Ferne. Hat der Mann so viel Geduld? Ich meine, der hat immerhin Doge schon nach wenigen Monaten wieder verlassen und das sein lassen. Also wie geduldig ist der Mann? Kriegt er das hin, über auch so eine lange Zeit im Zweifel das durchzuziehen?
Also ich habe kein Psychogramm von Elon Musk, aber das, was ich lese, scheint mir doch schon eher sprunghaft zu sein. Ob das jetzt die Partnerwahl ist, ob das jetzt die Anzahl der Tech-Startups ist, die er da hochzieht. Natürlich alle mit immensem Erfolg, muss man dazu sagen. Aber schlussendlich, ich meine, wenn du dir nur die letzten Wochen anschaust, wo er gesagt hat, oder letzten Monate, sagen wir, während der Wahl hat er noch $300 Millionen in Trump investiert. Dann kam Doge, dann hat er gesagt, ich wäre auch absolut bereit für die Midterm-Elections eben auch Kongressabgeordnete, die nicht bereit sind mitzuziehen, eben auch zu targeten und eben auch Gegenkandidaten zu finanzieren. Dann kommt der Bruch mit Trump in der Sekunde, in der Friedrich Merz im Oval Office sitzt. Und was sagt er? Ich bin raus aus der Politik. Ich werde nie wieder Geld ausgeben, bis dann eben auch die neue Parteigründung kommt. Also ich sehe da schon ein Hoch und Runter und eher auch das ketamingetriebene Erratische möglicherweise, was da auch noch mit reinfließt. Insofern, ich werde kein Geld drauf wetten, aber die Wettmärkte schauen sich das ganz genau an. Jeder, der hier zugehört, kann nach unserem Podcast auf Polymarkets gehen und genau nachlesen, müssen. Dort gibt es nämlich Wetten, die man abschließen kann, ob er das auch wirklich durchzieht oder ob er auch wieder zurückzieht.
Alles klar, wir wollen kein Glücksspiel fördern, aber wir packen den Link trotzdem in die Shownotes, weil das ist natürlich super spannend, sich das sehr einfach gut mal anzugucken. Aber das wäre natürlich dann die Frage, die du im Prinzip auch schon beantwortet hast, ob sich Elon Musk denn auch selbst einfach im Weg steht bei dieser Idee mit seiner kontroversen Persönlichkeit, zu unbeliebt, zu skurril, zu unberechenbar, um überhaupt als Politiker oder Politikmacher und Parteifigur ernst genommen zu werden. Das heißt, hat Trump dann nicht am Ende doch recht, wenn er sagt, naja komm, lass den mal machen, das ist eine total lächerliche Idee. Also wie viel Glauben sollte man dem Ganzen schenken? Wie viel Ernsthaftigkeit steckt dahinter?
Also ich würde dem Ganzen schon ziemlich viel Ernsthaftigkeit schenken, weil nochmal, du weißt, wie die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus sind. Es sind halt eben nur eine Handvoll Stimmen und wenn einer krank wird, dann hat Speaker Mike Johnson schon große Probleme, irgendwo eine Mehrheit zu organisieren. Senat ist nochmal ein bisschen was anderes, aber das Repräsentantenhaus ist auf Messerschneide und die Wahrscheinlichkeit, dass die Incumbent Party, die Partei, die gerade ins Amt gekommen ist, dann eben auch nach 2 Jahren das sogenannte Shellacking bekommt, wie es Obama damals genannt hat, 2010, als er wirklich geblutet hat in den Midterm Elections, die ist relativ groß und wenn jetzt Elon Musk wirklich noch kommt und Geld investiert, ich glaube, dann wird es wirklich auch schwer für einige Republikaner an ihrem Sitz festzuhalten. Dementsprechend würde ich das extrem ernst nehmen, wenn ich Donald Trump wäre. Nicht, dass er jetzt irgendwie gefährlich werden könnte und 51% der Stimmen 2028 bekommen könnte, aber dass er doch eben diesen Spoiler, über den wir am Anfang gesprochen haben, diese Position einnehmen könnte und für Donald Trump das Leben zur Hölle macht.
Und dann auch vor allen Dingen der Republikanischen Partei, weil ganz offiziell muss Donald Trump ja am Ende dieser Amtszeit abgeben. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber es geht ja dann vor allen Dingen um die Partei.
Und du sagst es auch, ne? Ich meine, da merkt man ja auch schon, wie scharf geschossen wird. Also, dass Steve Bannon, der Chefstratege von Trump, aus dem letzten Wahlkampf plötzlich kommt und sagt, naja, vielleicht müssen wir wirklich auch darüber nachdenken, ob wir ihn nicht auch direkt des Landes verweisen und deportieren. Ich glaube, das zeigt schon, dass auch dort natürlich eine signifikante Drohkulisse aufgebaut wird. Und du siehst es auch von Trump selber. Jetzt nicht, dass er sagt, na, wir werden jetzt Elon Musk des Landes verweisen und ich rufe einmal bei ICE an, aber dass er sagt, ich treffe mich doch zumindest mal mit Jeff Bezos und spreche mit dem über Blue Origin. Ne? Mhm. Nochmal zum Hintergrund, die NASA gibt es ja nicht mehr so, die Raumfahrtbehörde. Es wird ja komplett alles an SpaceX und natürlich auch dementsprechend an Elon Musk ausgesourced. Das heißt, die Amerikaner können eigentlich nicht mehr zum Mond fliegen ohne Elon Musk. Und jetzt eine Alternative aufzubauen und zu sagen, ich treffe mich schon mal irgendwie mit dem, ich weiß nicht, viertreichsten Mann der Welt, mit Jeff Bezos, Amazon-Gründer und eben auch dem Chef von Blue Origin, um eine Alternative zu haben. Ich glaube, das soll schon auch signalisieren, Elon, wenn du jetzt durchziehst, dann könnte eben auch dein Government Contract in Höhe von 20 Milliarden für SpaceX eben auch flöten gehen. Und das sind halt die Daumenschrauben, die dann Trump eben auch wieder anziehen kann.
Ja, also da wird scharf geschossen, aber du gibst mir die perfekte Vorlage für die nächste Frage, nämlich Musk als Unternehmer. Und ich würde da gerne mal eine Parallele ziehen. Musk hat es ja mit Tesla durchaus geschafft, Elektromobilität breit zu etablieren. Er hat es nicht als erster erfunden, er hat es auch nicht alleine, aber er hat vor allen Dingen viel Aufmerksamkeit in die Elektromobilität mit Tesla gebracht und auch gezeigt, guck mal, ist ein cooles Auto, es ist vor allen Dingen erschwinglich und jeder will sowas fahren. Also er hat der Elektromobilität tatsächlich einen Dienst erwiesen, kann man so sagen, und hat es damit aber auch geschafft, andere Unternehmen vor sich herzutreiben, die dann nachziehen mussten und die plötzlich angefangen haben, auch Innovationen zu entwickeln und zu befördern. Ja, glaubst du denn, dass eine America Party das Potenzial von Tesla hätte, also die etablierten Parteien zu verändern? Vielleicht noch ein zweites Beispiel, das aus Deutschland kommt. Ich erinnere mich an die Bundestagswahl, ich weiß gar nicht, ich glaube in den Ende der Nullerjahre, als die Piratenpartei plötzlich groß kam in Deutschland.
2011, ja.
Genau, und ich hatte damals
Berlin-Wahl.
Und ich hatte mit einem Schulkameraden damals diskutiert, der hat gesagt, na, das ist doch Schwachsinn, so eine Partei kann man doch nicht wählen, die macht die Demokratie kaputt. Und dann habe ich argumentiert, naja, aber guck mal, das ist eine monothematische Partei. Die haben im Prinzip ein Thema, das ist Digitalisierung. Und dieses Thema hat keine andere Partei auf dem Schirm. Wenn die jetzt ein paar Stimmen bekommen, dann ist das Thema plötzlich da. Und dann müssen die anderen Parteien nachziehen. Und genau das ist ja passiert. Plötzlich war Digitalisierung bei jeder Partei im Wahlprogramm drin. Alle haben sich darum gekümmert, darum bemüht. Und die Piratenpartei haben plötzlich ihr Thema verloren und waren dann weg. Kann so etwas mit der America Party auch passieren oder denkt Musk da anders?
Ich glaube, dass das eine, also Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber es ist eine total spannende Frage. Ich meine, wenn ich ja zurückgehe, 2011, ich habe damals in Berlin gelebt und erinnere mich auch noch an diesen Wahltag. Die Piratenpartei, da kamen die Exit-Umfragen rein und ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass es vor allem damals eine Protestwahl war, wo die Leute gesagt haben, wir sind so unzufrieden, komm, wir wollen unsere Stimme nicht wegschmeißen und nicht wählen gehen. Wir geben sie einfach mal der Piratenpartei quasi als erhobener Zeigefinger oder auch Mittelfinger gegenüber dem Establishment. Und das könnte ich mir natürlich schon auch vorstellen. So, ihr Parteien, sowohl Republikaner als auch Demokraten, habt den Schuss nicht gehört. Wir wählen jetzt einfach mal Elon Musk, um euch das Ganze auch zu zeigen. Das jetzt aufzugleisen mit der E-Mobilität, ich glaube, dafür ist das Thema nicht mehr neu genug. Also ich glaube, in Amerika hat sich schon auch eine Meinung gebildet zu E-Mobilität. Ne? Trump hat es natürlich auch wieder revidiert und gesagt, komm, wir gehen wieder zurück in die Nullerjahre, wo wir irgendwie noch alle am Verbrenner festgehalten haben und bietet dort quasi auch wieder die Ausfahrt. Aber ich glaube, so ein Thema zu finden, an dem du es auch hochziehen kannst, und ich glaube, das Thema ist vielleicht auch E-Mobilität, aber ich glaube, das Thema, mit dem Elon Musk wahrscheinlich auch am besten punkten kann, ist natürlich auch die Effizienz, also im Endeffekt das Doge-Thema. Jetzt ist natürlich ein hart umkämpftes, weil wenn ich auf der Gegenseite stehen würde, würde ich sagen, Moment mal, Buddy, du hattest deine Chance. Du hattest die 120, 130 Tage im Amt und du hast bis angetreten, hast gesagt, 2 Billionen wirst du dort rausstreichen. Dann hast du es auf eine runtergekürzt und am Schluss waren es, glaube ich, 250 Milliarden, die da rausgestrichen wurden. Teilweise auch Dinge, die rausgestrichen wurden, die total notwendig waren. Wie zum Beispiel eben auch Stellen in der Wettervorhersage. Und wir haben gesehen, was in Texas am Wochenende passiert ist. Die furchtbaren Fluten, die viele Kinder dort in den Sommercamps das Leben gekostet haben, wo, wenn man jetzt wirklich das Ganze verdichten wollen würde, argumentieren könnte, wenn doch mehr Ressourcen da gewesen wären, vielleicht hätte man es besser prognostiziert können und auch Leute hätten besser warnen können. Insofern, na, da ist ganz klar ein Fall gewesen, wo eben die Effizienz eben ein Sicherheitsrisiko oder der Wunsch nach Streichung von Stellen zum Sicherheitsrisiko geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder Amerikaner sagt nach wie vor, diese Regierung ist zu bloated, zu aufgeblasen, zu ineffizient und wir bräuchten schon eben jemanden, der dort frischen Wind reinbringt. Ich glaube nur, dass auch da Elon Musk mittlerweile einen Ticken verbrannt ist. Er würde natürlich jetzt das Argument machen, zu sagen, ich konnte nicht, weil der Trump im Endeffekt die ganze Zeit auf der Bremse stand, weil er sich selber bereichert hat, weil er einfach nur die Parteiinteressen verfolgt hat und. Wenn ich eine eigene Partei hätte, dann könnte ich wirklich auch mal durchregieren und dann können wir uns quasi auch zukunftsfit machen und endlich all das umsetzen. Insofern, das ist wahrscheinlich dann der Kampf um die Deutungshoheit, die Elon Musk an sich reißen müsste in so einem Wahlkampf.
Ja, jetzt hast du aber auch gesagt, also eigentlich ist ja schon irgendwo so eine Stimmung im Land da, die sagt, wir finden weder die einen noch die anderen gut und es bräuchte mal etwas anderes. Ich habe mir jetzt die Frage hier aufgeschrieben, braucht das frischen Wind in der amerikanischen Politik? Ich würde es gerne anders formulieren, nämlich die Frage, du kennst ja das System und im Prinzip hat ja auch Obama damals ist ja angetreten und gesagt, ich will es anders machen. Change, yes we can. Dann Trumps Erfolgsrezept ist ja auch, die da in Washington, die wissen gar nicht, was ihr hier vor Ort macht. Das ist der große Sumpf der Eliten, die kümmern sich nur um sich selbst und nicht um andere. Dieses große Thema zieht sich ja schon seit tatsächlich Jahrzehnten eigentlich durch die amerikanische Politik. Ja. Die Frage wäre tatsächlich, wie könnte denn ein wirklich frischer Wind aussehen? Und bitte sag jetzt nicht, dass es die America Party, das genau das ist.
Ich meine, erstmal würde ich natürlich sagen, es braucht ein Gesicht. Schau dir die Wahl, die Vorwahl in New York an. Da gewinnt ein 33 Jahre alter Soran Mamdani, ne, gegen Andrew Cuomo, der Gouverneur war, der aus einer Politikerdynastie wie den Kennedys kommt in New York, der natürlich auch Skandale hatte, aber 2 Jahre lang irgendwie auf dem Abstellgleis war und jetzt reingekommen ist und die meisten dachten, die Messe ist gelesen, bevor es überhaupt erst losging. Ja. Und die Leute haben für Change gewählt, für Soran Mamdani. Jetzt können wir uns Soran Mamdani anschauen und sagen, sind es wirklich die Ideen, mit denen du glaubst, zu New York durchkommst, auch in der General Election? Ja, möglicherweise. New York ist so blau, so demokratisch, dass wer auch immer, der auf das Schild gehobene ist, wird dann schlussendlich auch gewinnen. Der die Vorwahl gewonnen hat, wird dann auch gewinnen. Aber ich glaube, du brauchst immer diese Kombination aus einer Idee und eben auch der Person. Die zwei müssen verknüpft sein. Obama damals. Ja. Hope and Change, Yes We Can, Barack Hussein, Obama, Schwarz sieht anders aus. Ne? Der hat Change repräsentiert, besser als alle anderen. Absolut. Und vor allem das Land war eben auch bereit auf Change nach Hillary Clinton und Bill Clinton und George Bush und Bush Senior. Ich meine, all diese Dynastien, die mussten jetzt durchbrochen werden. Und ich glaube, nach zweimal Trump, nach Biden, Clinton und Co., sind auch beim nächsten Wahlkampf die Leute bereit für was anderes. Mhm. Und die Frage ist dann eben auch, wer wird das sein? Aber ich glaube, es reicht nicht aus, nur die eine Idee zu haben. Du brauchst eben auch jemanden, der das verkörpern kann. Und ich frage mich schon auch, nachdem Elon Musk und nachdem so viel jetzt auch schon über ihn geschrieben wurde, ist er wirklich noch derjenige, der für was Neues stehen kann? Und vor allem, im Moment wird ja hauptsächlich über Elon Musk gesprochen. Und jedes Mal, wenn er selber den Mund aufmacht, dann muss man auch sagen, der Mann ist jetzt nicht unbedingt der ideale Kommunikator. Ne? Können viele anders sehen, aber ich glaube, er ist ein brillanter Stratege, wahrscheinlich auch ein brillanter Engineer, das kann ich nicht beurteilen. Aber ein Businessman, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt jemand, der reden kann. Das konnte Obama. Das kann Trump, ne? Und dementsprechend, ich glaube, du brauchst schon auch jemanden, der reden kann. Und Elon Musk katapultiert sich, glaube ich, in dem Moment, wo das Mikrofon angeht, ins Aus.
Das kann sehr, sehr gut sein. Wollen wir zum Schluss noch einmal auf die Parteien zu sprechen kommen und das System in den USA. Ich will mal ein bisschen in der Historie zurückgehen. Wenn man sich mal die Parteien anguckt, dann haben die sich ja unglaublich gewandelt im Laufe der Zeit. Mhm. Also im Prinzip haben die ja fast sogar die Positionen gewechselt in vielen Dingen. Yes. Die Republikaner unter Präsident Abraham Lincoln waren ja eine ganz andere Partei als die Republikaner dann unter Richard Nixon, als die Republikaner unter Ronald Reagan und jetzt unter Donald Trump. Das sind völlig unterschiedliche Parteien. Ja. Das heißt, man kann eigentlich feststellen, die Parteien sind sehr, sehr flexibel und es kommt, wie du gerade eben auch gut festgestellt hast, auch immer auf die Personen drauf an.
Ja.
Wie viel Vehikel sind diese Parteien denn tatsächlich für Einzelpersonen und wie viel etablierte Werte und Tradition repräsentieren die? Ja, bei uns würde man sagen, die CDU ist die CDU und die SPD ist die SPD und das ist egal oder fast egal, wer da quasi an der Spitze steht, wobei das ja auch nicht ganz stimmt. Aber was
Friedrich Merz würde sagen, es macht schon einen ganz kleinen Unterschied, ob ich dran bin oder Angela Merkel. Ja.
Gar keine Frage, absolut. Aber man kann zumindest sagen, okay, bei der CDU, da weiß ich, woran ich bin.
Ja.
Und eine CDU hat sich nicht in allen Punkten so extrem gewandelt, wie das die Republikaner oder die Demokraten im Laufe der fast Jahrhunderte, muss man sagen, getan haben. Ja. Also welche Chancen nochmal für Drittparteien ergeben sich daraus, denn wenn die beiden Parteien so flexibel sind und welche Chance liegt denn auch da drin? Also für unseren Blick in die USA, wo wir ja immer sagen, ah, die USA, die gehen vor die Hunde und das ist nur rückschrittig. Aber die Parteien sind ja unglaublich flexibel. Also welche Chance steckt da auch drin?
Faszinierend, wie du es beschreibst, weil es ist ja wirklich so, Abraham Lincoln damals, die Emancipation Proclamation, im Endeffekt, er war derjenige, der die Sklaverei beendet hat. Ne? Und nochmal, Republikaner aus Illinois, das Vorbild von Barack Obama, ne, muss man dazu sagen. Und dann waren es natürlich die Demokraten, die auch die Anti-Sklaverei-Partei waren, wobei vorher natürlich die Demokraten da maßgeblich dran beteiligt waren. Also dieser Gap. Dann waren die Demokraten immer die Arbeiterpartei, die Partei der Gewerkschaften, der Labor Unions. Und jetzt kann man argumentieren, Donald Trump ist eigentlich derjenige, der am nächsten an den Arbeitern in Pennsylvania dran ist und in Michigan und Wisconsin. Und die Partei der Demokraten ist plötzlich zur Elitenpartei der Ostküsten- und Westküstenstaaten bekommen. Ich kann deine Frage nicht wirklich beantworten, nur eben auch sagen, wenn man so drauf schaut, dass da natürlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität, zynisch würde man es natürlich als Opportunismus formulieren, wo eben Parteistrategen oder auch einfach Politiker dran sind und sagen, naja, wo ist gerade der Zahn der Zeit? Wo ist das Momentum dort? Wo muss ich mich hinentwickeln? Trump, glaube ich, oder kann man zumindest argumentieren, ist ja auch ein Drittparteikandidat. Mhm. Der hat gesagt, die Republikaner sind eine absolute Katastrophe mit ihrem Globalismus, das ganze Transatlantische. Wer braucht das eigentlich noch, dieses international ausgerichtete?
Wenn ich da einhaken darf, er hat ja seinen Erfolg eigentlich darauf zurückzuführen, dass er als erster innerhalb der Republikanischen Partei die Kriege in Afghanistan und im Irak kritisiert hat, was ja bis dahin in der Republikanischen Partei eigentlich ein Tabu war. Und er hat das gebrochen und das haben ihm viele auch hoch angerechnet.
Völlig richtig. Das war damals Januar 2002, wenn mich nicht alles täuscht, als George W. Bush dann eben auch die Invasion vom Irak bekannt gegeben hat, nach dem 11. September 2001 natürlich. Ne? Trump, der auch 2000 gesagt hat, er denkt darüber nach, als Drittparteikandidat zu kandidieren und eben auch eine neue Partei zu starten. Ne? Das war im Jahr 2000 so. Dementsprechend, ich glaube, man kann auch argumentieren, dass MAGA ja eigentlich die dritte Partei ist. Er hat einfach nur einen anderen Weg gesucht, als ihn Elon Musk jetzt gerade sucht. Er hat einfach gesagt so, ich baue nicht eine neue Partei, sondern ich stülpe meine Partei der Republikanischen Partei einfach über oder ich hülle sie von innen aus und setze quasi den roten Magerhut oben drauf und wir laufen im Endeffekt mit der alten Infrastruktur, aber mit neuem Branding rum. Insofern, ich glaube schon, dass das natürlich auch in der tiefen amerikanischen DNA drinsteckt, sich immer weiterzuentwickeln und immer wieder neu zu erfinden. Es gibt immer ein neues Kapitel in Amerika. Und vielleicht sind da die Amerikaner auch ein Ticken mutiger als wir, dass wir sagen, wir lieben auch irgendwie das Traditionelle. Wir hatten irgendwie zu viele, die auch irgendwann mal gesagt haben, wir wollen hier ein komplett neues Kapitel aufschlagen. Insofern, wir sind eher die an der Iteration und nicht an der irgendwie Kehrtwende. Mhm. Aber ich glaube, das Potenzial ist da. Ich weiß nicht, ob es dafür reicht, eine neue Partei zu gründen. Du hast vorhin gesagt, ne, 10 Jahre und 1 Milliarde Dollar. Die Aufmerksamkeitsspanne hat Elon Musk nicht. Er hat aber auch deutlich mehr als 1 Milliarde Dollar. Insofern, ich würde eher das 30 oder 50 Milliarden Dollar Unterfangen sehen. Und mit 30 und 50 Milliarden Dollar, wenn denn doch auch dort einige Personen gefunden werden könnten, die dort mit reinspringen, ich glaube, dann ist es durchaus ein spannendes Unterfangen. Letzter Punkt, den ich dazu noch machen würde. Wenn ich Elon Musk wäre und jetzt möglichst schnell dort irgendwo noch ein bisschen Kerosin ins Feuer kippen würde, würde ich versuchen, wie gesagt, zeitnah, wir reden vom Herbst, ein Partei-Convention, einen Parteitag auszurufen und zu sagen, ich gebe das Geld dort mit rein, aber ich kann nicht mehr die einzelne Speerspitze von dem Ganzen sein und das Ganze aufzumachen, Bundesstaat, Partei-Conventions zu etablieren, zu sagen, ich gebe euch das Geld, ich gebe euch im Endeffekt den roten Teppich, aber ihr macht. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Damals war auch die Piratenpartei, weil du sie angesprochen hast, die sind auch relativ schnell in die Dezentralisierung gegangen. Die Obama-Kampagne ist sofort in die Dezentralisierung gegangen. Ne? Ich glaube, das sind schon Aspekte, die man jetzt mitdenken müsste. Und da ist nun die große Frage, gibt Elon Musks Ego das auch her? Und ich will jetzt, auch wenn es krude ist, würde ich nur sagen, derjenige, der sagt, naja, ich habe halt hier vielleicht auch das überlegene Erbgut und ich versuche mein Erbgut möglichst mit vielen Frauen zu teilen, um dann eben auch den eigenen Clan aufzumachen, vielleicht auch die eigene Wählerschaft heranzuziehen. Ne? Aber da könnte man sagen, das ist auch irgendwie ein Verteilen, aber vielleicht nochmal ein anderes Verteilen, als das, was es braucht, wenn man über eine politische Parteigründung nachdenkt. Du ein verzeihst mir diesen Hieb hier am Schluss.
Alles in Ordnung, völlig okay. Zum Schluss kommen wir jetzt mit der letzten Frage und ich würde, weil du es vorhin gesagt hast, in den USA wird darauf gewettet, was passiert. Lass uns wetten, Julius. Midterms nächstes Jahr. A, glaubst du, die America Party wird antreten? Und zweite Frage, wie viele Sitze Repräsentantenhaus und Senat wird sie für sich reklamieren können? Ich lege vor, ich glaube ja, er wird es bis dahin schaffen und ich sage, er schafft es, 5 Repräsentanten zu gewinnen. Und einen Senator, aber ein Senator, der jetzt schon im Senat ist, der einfach nur unter seiner Flagge antritt. Das ist meine Prognose.
Hast du auch eine Prognose, welcher Senator das ist?
Nein.
Interessant. Ich glaube nicht, dass es zu einer formellen Parteigründung kommt, also möglicherweise ein Filing unter der FEC, möglicherweise auch, dass die FEC das noch bestätigt, wobei das Interessante ist, FEC muss man erklären, das ist die Federal Election Commission, das heißt diejenigen, die auch dafür verantwortlich sein, ob es dann eben auch zu einer Parteigründung kommt, was spannend ist, weil denn der FEC-Chairman wird jetzt neu besetzt und da könnte natürlich auch Trump, der den FEC-Chairman auch nominieren darf, sagen, hey Dominik, wenn du den Job machen möchtest, dann musst du mir natürlich auch vorab garantieren, dass du die America Party von Elon Musk überhaupt gar nicht erst zulässt.
Alles
also
klar,
auch
verstehe.
Dort sind wir wieder auf dem Inside Politics Track. Aber ich möglicherweise wird es ein Filing geben, möglicherweise wird es sie auch limitiert geben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Elon Musk Geld gibt an einzelne Kongressabgeordnete, die dann eben auch mit seiner Hilfe eben auch im Kongress gewählt werden. Ich würde die These wagen, dass wir 2026 möglicherweise nochmal ein Flackern sehen, dass wir aber 2028 kein komplettes Parteiunterfangen sind. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt eine 40-prozentige, ich gehe sogar auf 50-prozentige Chance hoch, dass wir noch einen neuen Honeymoon sehen zwischen Donald Trump und Elon Musk. Dass die zwei am Schluss wieder zurückkommen und dass das Ganze eigentlich nur Inszenierung ist und auch Verhandlungstaktik ist. Na, ich muss jetzt eben auch hier wieder die große Keule rausholen von Elon Musk, damit mich Donald Trump wieder mit reinlässt und mich wieder ins Tent mit aufnimmt.
Alles klar. Also du hast meine Wette mit einer Gegenwette in eine ganz andere Richtung getoppt. Finde ich großartig. Ich bin sehr, sehr
gespannt.
Wenn du
die Frage nicht beantworten möchtest, stell eine neue. Genau.
Wenn du auf die Wette nicht eingehen willst, schlag eine Gegenwette vor. Wir haben wieder was gelernt, auch in Strategie. Julius, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir beobachten das natürlich alle. Und ich würde sagen, wir zwei machen das auch. Und allerspätestens in Richtung Midterm Elections hören wir zwei uns auf jeden Fall wieder.
Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Tausend Dank für die Einladung.
Danke ebenso. Mach's gut.
Du auch.